Ja, jetzt spreche ich mit Detlef Georgia Schulze. Ihr habt, als die Internetplattform linksunten.indiemedia.org verboten wurde, euch damit solidarisiert, weil ihr da auch Texte veröffentlicht hattet und habt dann auch selber einen Blog veröffentlicht, wo ihr euch auch nochmal damit solidarisiert habt und auch eure alten Texte veröffentlicht habt. Und das wurde dann aber auch nochmal jetzt vor Gericht gestellt, weil das dann quasi als Werbung für Indiemedia gewertet wurde oder so ähnlich. Oder vielleicht wurdet ihr auch als Teil dieser Vereinigung, die da verboten wurde, gesehen. Was wurde euch da konkret vorgeworfen?
Ja, also wir werden nicht als Teil der Vereinigung klassifiziert. So viel hat die Berliner Staatsanwaltschaft verstanden. Der juristische Begriff ist auch nicht Werbung für Indiemedia. Also das gab ja früher in Bezug auf sogenannte terroristische und kriminelle Vereinigungen sehr weit gefassten Begriff der Werbung für diese Vereinigung. Der wurde 2002, glaube ich, also zu der Schröder-Fischer-Regierungszeit als eine der wenigen Sachen, die noch so halbwegs vernünftig waren, eingeschränkt. Heutzutage ist nur noch in Bezug auf kriminelle und terroristische Vereinigungen das Werben um Mitglieder und Unterstützung strafbar. Und diese entsprechende Änderung, die wurde in Bezug auf das Vereinsgesetz, was jetzt für uns und unsere Anklage relevant ist, schon 1968 entsprechend eingeschränkt. Also da gar keine Werbung mehr drin, die wurde 68 ganz abgeschafft sogar. Und was uns juristisch vorgeworfen wird, ist Unterstützung. Das müsste aber, nachdem die Werbung halt nicht mehr strafbar ist, kann man jetzt nicht den Begriff der Werbung so weit ausdehnen, dass das, was früher mal als Werbung kriminalisiert war, unter die Unterstützung gefasst werden. Und was sie uns, sie werfen uns aber nicht irgendeine materielle Handlung vor, dass wir beispielsweise Geld gespendet hätten oder einen Server gespendet hätten oder so, sondern es geht anscheinend nur um unseren Text, den wir damals geschrieben hatten. Und in der Anklageschrift ist der Satz zitiert, dass wir links unten in seiner ganzen Bandbreite von sozial bewegt, pazifistisch bis linksmilitant wiederhaben wollen. Und das wäre halt eine Äußerung, die man früher zwar unter sogenannte Sympathiewerbung hätte klassifizieren können, die aber nach dem, was heute als Unterstützung strafbar ist, an den Haaren herbeigezogen. Und den anderen Punkt, den Sie uns vorwerfen, hattest du ja schon erwähnt. Wir hatten da so einen Ausschnitt aus der Verbotsverfügung wiederum gemacht, wo ja das Logo von links unten in die Medien abgedruckt ist. Und wir hatten dann auch die Zeile davor und danach mit ausgeschnitten. Und das wird uns jetzt als Verwendung des sogenannten Kennzeichens des angeblichen Vereins ausgelegt. Und da hat uns die Staatsanwaltschaft in Berlin im März, glaube ich, war es, angeklagt und seitdem liegt die Sache beim Gericht, was anscheinend abwarten will, wie der Prozess in Leipzig in der nächsten Woche ausgeht. Die müssen dann, also das Gericht in Berlin, das Landgericht, entscheidet dann überhaupt erstmal, ob die Anklage zulassen oder ob sie das vielleicht auch noch so einstellen. Das werden wir dann sehen.
Ja, links unten Punkt in die Media.org. Ist ja eigentlich keine Vereinigung. Man könnte vielleicht die Herausgeberinnen als eine Art von Vereinigung betrachten. Aber eigentlich ist es ja ein Medium, ein zugangsoffenes Nachrichtenportal war es. Und was erwartet ihr denn eigentlich von der Verhandlung am Mittwoch?
Ja, ich denke, es hängt natürlich davon auch ab, wie die Prozessführungsstrategie derjenigen ist, die die Klage eingereicht haben. Das kann ich jetzt so vorab und will ich auch vorab nicht einschätzen, sondern das werden wir dann sehen. Ein Problem ist allerdings, das habe ich auch im Rahmen meiner eigenen juristischen Bemühungen gegen das links unten Verbot auch schon aufs Brot geschmiert bekommen, dass das Bundesverwaltungsgericht seit Jahren bei Vereinsverboten sagt, dass da nur die Vereine selbst, falls es denn Vereine waren, klagen dürfen. Und schon bei Mitgliedern sagt das Bundesverwaltungsgericht, die dürfen eigentlich nur ausnahmsweise klagen, nämlich dann, wenn sie behaupten, sie gehörten zwar zu der Struktur, aber die Struktur sei nicht vereinsförmig organisiert gewesen. Und bei denen, die jetzt die Klage eingereicht haben, scheint es, so habe ich zumindest die Presseerklärung und so Presseäußerung, Veranstaltungsreferate von deren Anwältinnen verstanden, die sagen ja nicht nur, dass sie nicht vereinsförmig organisiert waren, sondern sagen anscheinend nichts oder bestreiten sogar, dass sie überhaupt mit der Herausgabe von links unten in die Media was zu tun gehabt haben, was natürlich eine verständliche Haltung ist. Das macht es aber juristisch vermutlich noch viel schwieriger, dass sie das Bundesverwaltungsgericht dazu motivieren können, sich überhaupt mit ihren Einwänden zu beschäftigen.
Andererseits, wo kein Verein, da auch keine Anklage vielleicht.
Und halt, unterscheiden die strafrechtliche Perspektive. Da gab es ja auch dieses Ermittlungsverfahren, was vor 2-3 Monaten, glaube ich, in Karlsruhe eingestellt worden ist, weil da niemand nachgewiesen konnte, an der Herausgabe von links unten in den Medien beteiligt werden zu sein. Und jetzt haben wir aber eine umgekehrte Situation. Wir haben nicht eine Situation, dass der Staat irgendjemandem anklagt und der Staat beweisen muss, dass die Leute das waren, sondern wir haben umgekehrt eine Situation, die Leute, die damals diesen Verbotsverfügungswisch in die Hand gedrückt bekommen haben und deren Wohnungen durchsucht wurden und so weiter und deren Dinge beschlagnahmt wurden, dass die sich gegen die Verbotsverfügung gewehrt haben. Und da sind sie jetzt in der Situation, dass sie, außer dass sie den Schaden von der Durchsuchung hatten, überhaupt erstmal eigentlich erklären müssten, nachdem, wie das Bundesverwaltungsgericht seit Jahren entscheidet, was sie denn, inwiefern sie betroffen sind. Und das ist halt zumindest nicht einfach. Sie können natürlich sagen, so, sie haben den Schaden der Durchsuchung, den Schaden der Beschlagnahmen, aber da gibt es halt auch nochmal andere juristische Instrumente, als dass man das Verbot damit direkt angreifen kann. Aber wie es am Ende ausgeht, hängt natürlich auch davon ab, welche Argumente die Anwältinnen der Betroffenen haben und Gerichtsrechtsprechung kann sich natürlich auch ändern, aber Vorderhand bin ich nicht sonderlich optimistisch.
Ja, inzwischen gibt es ja auch was Neues. Gegen Ende letzter Woche wurde nämlich das Archiv von linksunten.indymedia.org wieder veröffentlicht und damit sind ja auch vielleicht endlich wieder die nicht strafrechtlich relevanten Texte da verfügbar. Denkst du, dass das auch online bleiben wird, das Archiv?
Die sind ja jetzt zumindest komplett online. Ich habe das nicht im Einzelnen kontrolliert, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass auch sogar die Texte, die in der Verbotsverfügung, da wurden ja, weiß ich nicht, vielleicht 50 oder 100 oder so Texte zitiert, woran sie sich gestört hatten, oder Zitate aus Texten, vielleicht Texte sogar noch viel weniger. Die sind da wohl auch alle drin. Ich habe selber auch angefangen, dieses Archiv zu spiegeln. Das wurde ja auch von denen, die das online gestellt haben, dazu aufgerufen, dass man es spiegelt. Und ich werde es auch mit einem namentlichen Impressum versehen, weil ich weiterhin finde, ein Medium wie links unten in die Media oder auch die gedruckte Zeitschrift wie Radikal, die muss erscheinen können. Das muss auch möglich sein, dass Medien über militante Linke berichten und das muss vor allem natürlich auch für die Bürger und Bürgerinnen möglich sein, sich über militante Linke zu informieren, weil dann auch die politische Haltung von den Leuten, die es lesen und den Leuten, die es kommentieren, immer sein mag. Und insofern, selbst wenn wir jetzt mal annehmen, dass die Leute, die das Archiv online gestellt haben, vielleicht für den Staat schlecht zu erreichen sind und die vielleicht auch die Daten jetzt so online gestellt haben, dass sie nicht gleich wieder verschwinden bei dem nächsten Angriff. Das war ja das Problem damals im August 2017, dass nachdem die Verbotsverfügung kam, die Seite vom Netz verschwunden war. Ich mache es namentlich und deshalb hätte der Staat jetzt jemanden, an den er sich namentlich halten kann. Und ja, das, warum ich das mache, hat auch einen Hintergrund darin, dass ich im August letzten Jahres, also rund 2 Jahre nach dem Verbot, hatte ich ja selber beim Bundesinnenministerium beantragt, das Verbot zurückzunehmen. Darauf hatten die nicht geantwortet, wie schon so ein bisschen zu erwarten war. Und das hatte ich dann zum Anlass genommen, nachdem die 3 Monate, die Zeit hatten zum Antworten abgelaufen waren, selber beim Bundesverwaltungsgericht nochmal für eine Extraklage Prozesskostenhilfe erstmal zu beantragen, weil mir das ansonsten zu teuer würde. Und ich habe ja den Vorteil, ich habe ja bei links unten namentlich auch schon früher Artikel veröffentlicht, teilweise wirklich mit meinem Klarnamen und teilweise mit meinem Blognamen Tab, wo aber auch ein Impressum drin ist. Und das heißt, bei mir ist ganz klar, ich bin davon betroffen, dass meine Artikel nicht mehr da sind, dass ich da nicht neue Artikel veröffentlichen kann und habe damit begründet, dass ich, obwohl ich auch nicht Mitglied in dem vermeintlichen Verein war und an der Herausgabe von links unten nicht beteiligt war, sondern das halt einfach als Autorin und Leserin benutzt habe, von diesem Verbot betroffen bin und dass ich da in dieser Perspektive als Autorin und Leserin betroffen bin. Das wird jetzt natürlich nochmal dadurch unterstrichen, dass ich jetzt diese Seite gespiegelt habe und dadurch, dass diejenigen, die das Archiv online gestellt haben, dankenswerterweise das überhaupt erstmal möglich gemacht haben und dass da jetzt mal eine Selbsthilfe gegen das Verbot möglich war. Und dann ist natürlich die spannende Frage, ist das, was ich jetzt gemacht habe, legal oder nicht?
Kannst du dich noch erinnern an die Anfangszeit von Indie Media und was war eigentlich für dich vielleicht an diesem Indie Media Prinzip des Veröffentlichens interessant, als das so im November 99 im Umfeld da der Proteste in Seattle entstanden ist? Ja, und das waren ja auch irgendwie noch ganz andere Zeiten. Das Internet war noch etwas jünger. Wie erinnerst du dich an diese Zeit und was war für dich interessant an diesem Prinzip?
Also ich hatte um die Jahrtausendwende eigentlich relativ wenig politisch gemacht, war ab und an mal bei Demos gewesen und hatte, glaube ich, von Indie Media auch erst Jahre später, weiß ich nicht, so ab 2006, 2007 herum mitbekommen. Das war ja dann schon kurz bevor die links unten Subdomain als Alternative oder Ergänzung zu der ursprünglichen DE-Subdomain eingerichtet worden ist. Und auch von links unten hatte ich dann aber, weil es war ja ursprünglich erst ein Regionalprojekt aus Süddeutschland, glaube ich, auch erst mit einiger Verspätung mitbekommen, was ich auf alle Fälle sehr wichtig fand. An links unten insbesondere, die haben ja stärker auch die Webseite strukturiert ein bisschen. Also das Design fand ich deutlich ansprechender als das, was wir jetzt bei DE in die Media haben. Und vor allem hatte ich selber bei DE in die Media zu der Zeit noch, bevor links unten gegründet worden ist, öfters mal Schwierigkeiten, dass wenn ich längere und auch eher mit einem politischen Standpunkt schreibende Texte geschrieben habe, die jetzt nicht ein reiner Bericht war, dass das dann, obwohl ich das als Individuum geschrieben habe, dann kam da immer so ein Disclaimer vor, das sei jetzt eine Gruppenstellungnahme oder ein Kommentar. Manchmal sind auch Texte ganz verschwunden und was ich an links unten sehr gut fand, dass die auch für ein bisschen elaboriertere oder längere Texte mit einem klarer ausargumentierten und nicht nur darstellenden oder berichtenden Standpunkte offen waren. Und dann finde ich an beiden Plattformen, also sowohl an DE als auch an Indymedia, wichtig, dass das halt ein bisschen was Übergreifendes ist. Das ist ja heute sehr stark, dass jede Gruppe halt ihre eigene Webseite hat, ihren eigenen Twitter- und Facebook-Account und es fehlt meines Erachtens sehr stark und das war halt zumindest durch die DE und durch links unten in die Medien ein bisschen ausgeglichen. Es fehlt sehr stark ein gemeinsamer Ort und auch ein Ort, wo unterschiedliche linke Strömungen tatsächlich miteinander diskutieren. Und wenn dann halt noch so ein Medium wie links unten wegfällt, weil der Staat es verbietet, ist dann natürlich nochmal ein zusätzliches Problem. Und ich würde sagen, früher sozusagen in dem Vor-Internet-Zeitalter hatten eigentlich gedruckte Zeitschriften, also die Radikal oder speziell in Berlin die Interim, ein deutlich stärkeres Gewicht da drin, dass es ein gemeinsamer Ort war, mit dem sich Szene oder auch mit Szene sympathisierende Leute stärker identifizieren konnten als in dieser etwas individualisierten, zersplitterten Internet, vielleicht polemisch gesagt, auch neoliberalen Konjunktur.
Ja, im Laufe der Zeit gab es dann auch immer mehr Möglichkeiten, sich im Internet zu äußern. Es gab dann Blogs, die sehr populär wurden. Dann kam später noch Twitter und sowas dazu. Aber ein Nachteil dieses medialen Prinzips von Indymedia, das man bei de.indymedia.org beobachten kann, aber auch bei links unten vielleicht, ist jetzt, dass es manchmal auch wie so eine Leserbriefseite in einer schlechten Lokalzeitung wirkt, dass da also Fake-Beiträge rechten Ursprungs, die so tun, als wären sie links, neben ernsthaften Beiträgen stehen. Und ja, vielleicht wird es damit dann auch manchmal für kritische Linke so ein bisschen zwiespältig, weil es als Medium dann auch wie so ein Zerspiegelkabinett linker Wirklichkeiten erscheint. Ja, wie siehst du das oder wieso ist es trotzdem wichtig als Medium?
Ja, das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand, erstmal natürlich so was Großes wie links unten in die Media zu moderieren oder auch schon bei Blogs, die ein bisschen mehr besucht werden. Aber wenn es genug Leute gibt, die das jeweilige Medium betreiben, dann, also das hat ja auch bei links unten eigentlich einigermaßen geklappt, dass die Beiträge zeitnah und die Kommentare zeitnah moderiert worden sind und die Sachen, die dann außerhalb der Moderationsrichtlinien waren, gesperrt worden sind. Also insofern sehe ich da nicht so das große Problem. Es ist natürlich schon richtig, dass mit diesem DIY-Prinzip, dass wirklich alle Leute alles posten können, solange es zumindest in dem politischen Spektrum ist, dann natürlich auch so bei Kommentaren viel einfache Befindlichkeitsstatements rüberkommen, wo jetzt vielleicht eine gedruckte Zeitung, die das Platzproblem hat, viel stärker auswählen würde, was vielleicht im Sinne der Qualität besser wäre, aber im Sinne dessen, dass halt alle das sagen können, was ihnen auf der Leber liegt, hat halt diese Möglichkeit, dass man halt beim Internet schon sehr viel schreiben muss, um an Speicherplatzprobleme zu kommen und also viel mehr Möglichkeiten hat, einfach auch Leute, die nicht regelmäßig schreiben oder nicht lange Texte schreiben, sondern einfach mal eine Position zu irgendwas raushauen wollen, dass die halt auch zu Wort kommen können.
Ja, Ja, da sind wir eigentlich auch bei dem Thema der Redaktionstätigkeit. Vielleicht könnte man da ja die Herausgeberinnen von linksunten.indymedia.org doch als eine Art Vereinigung sehen. Ja, und die Gerichte könnten vielleicht aus dieser angenommenen Redaktionstätigkeit, die ja, glaube ich, nicht nachgewiesen werden konnte, eine Pflicht zum sorgfältigen Redigieren. Wie wird sich das jetzt, könnte das noch eine Lösung sein für die Gerichte, dass sie das doch irgendwie ändern?
Vielleicht mal erstmal zu dem ersten Punkt, dass man diese Redaktion tatsächlich mit guten juristischen Gründen und nicht nur mit dem bösen politischen Willen des Innenministeriums als Verein klassifizieren kann, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Denn der Begriff im Vereinsgesetz von Verein, der ist zwar sehr weit, weiter auch als im bürgerlichen Gesetzbuch, was vielleicht eher welche kennen mit Mindestmitgliederzahl und so. Also darauf kommt es im Vereinsgesetz tatsächlich nicht an. Aber was auch das Vereinsgesetz als Kriterium verlangt, es muss eine sogenannte Unterwerfung unter eine organisierte Willensbildung stattfinden. Also was man da vom Auge hat, waren einerseits so ganz normale Vereine wie der ADAC und andererseits die klassischen zentralistischen Organisationen der Arbeiterinnenbewegung. Also das Vereinsgesetz wurde 1964 in der Bundesrepublik verabschiedet. Das war noch so im ausgehenden Zeitalterphase der Folgerung der KPD und der KPD-nahen Vereinigungen. Und das war so ein bisschen das Feindbild. Und wenn wir uns jetzt aber Szenestrukturen angucken und was ja auch in dem Mission Statement von links unten drin steht, die entscheiden nach, haben sie geschrieben oder entschieden nach Konsensprinzip, nach Basisdemokratie, da ist ja in der Regel nicht diese Unterwerfung unter eine Mehrheitsposition, die Mehrheit sagt und die Minderheit unterwirft sich und alle marschieren dann in eine Richtung, sondern dass das in der Szene das Übliche ist, was auch ein Teil von Schwäche ausmacht, aber halt auch das Emanzipatorischere gegenüber diesen klassischen Strukturen ausmacht. Leute arbeiten so lange zusammen, wie sie sich einig sind und dann ohne Unterwerfung, sondern im Konsens. Und wenn sie sich nicht mehr einig sind, zerstreiten sich Leute auch sehr schnell und zerfallen Gruppen. Also das, wenn wir mal annehmen, dass links unten, das weiß ich nicht, tatsächlich so gearbeitet hat, wie sie es in ihrem Mission Statement geschrieben haben, basisdemokratisch im Konsensprinzip, dann denke ich, ist auch juristisch das Problem, sie unter dieses alte Feindbild des Staates und auch die alte Gefährlichkeitsannahme, die der Staat in diese in Bezug auf diese stark zentralisierten Gruppen hatten. Der andere Aspekt mit dem, also das wäre schon so, dass eigentlich, wenn der Staat was gegen Medien machen will, da gibt es ein bestimmtes Prozedere. Es gibt Landesmedienanstalten, die sind pluralistisch auch mit gesellschaftlichen Gruppen besetzt, also so ähnlich wie die Rundfunkräte bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und wenn die finden, dass was nicht in Ordnung ist, beispielsweise, dass es nicht den Jugendschutz beachtet oder so, dann können die dem jeweiligen Anbieter, der müsste dann natürlich ein Impressum haben, damit man das machen kann, eine Nachricht schreiben, dass die dieses und jenes unterlassen sollen. Und wenn die Anbieter und Anbieterinnen das nicht einsehen, dann können sie sich dagegen juristisch wehren. Und wenn sie juristisch verlieren, dann hat auch die Landesmedienanstalt Möglichkeiten, Druck auszuüben. Sie kann erst eine Untersagung aussprechen, das dann aber auch in Bezug auf ein bestimmtes Angebot, also einen bestimmten Inhalt, der nicht in Ordnung ist. Und wenn der dann nicht vom Netz genommen wird, dann können sie auch, das haben sie ja mal bei Nazi-Seiten am Anfang des Jahrtausends gemacht, sogenannte Sperrverfügungen erlassen, wo dann den Telekommunikationsunternehmen, also den Internetprovidern verboten wird, diese IP-Nummer der Server noch zu bedienen. Das ist natürlich was ganz anderes, als wie der Staat jetzt bei links unten versucht hat, wo er das Medium als Verein bezeichnet oder das Medium mit dem Herausgeberinnenkreis verbietet und nicht nur versucht, einzelne Sachen, an denen sich der Staat zu Recht oder zu Unrecht juristisch stört, aus dem Verkehr zu ziehen, sondern das ganze pluralistische Medium, wo es ja auch keine vereinheitlichten Positionen gab, platt zu machen. Das ist halt nochmal eine ganz andere Qualität. Ob es jetzt empfehlenswert wäre, dass man als sozusagen Zugeständnis oder Kompromisslinie sagt, man macht jetzt ein links unten 2.0 mit einer Person oder mehreren Personen, die da im Impressum stehen, und dann darf die Landesmedienanstalt das kontrollieren oder kann es effektiv kontrollieren. Da habe ich politisch keine Meinung zu, aber das wäre zumindest das Prozedere, was der Staat hätte anwenden müssen. Und nachdem das Bundesinnenministerium ja nun meinte, herausgefunden zu haben, wer links unten in die Media betrieben hat, wäre der korrekte Schritt gewesen. Das Bundesinnenministerium teilt das der zuständigen Landesmedienanstalt mit und die beschäftigt sich dann aus einer medienrechtlichen Perspektive damit, was von diesen Veranstaltungen zu halten ist. Und wenn es der Landesmedienanstalt selbst irgendwie aufgefallen wäre und sie dann Probleme drin gesehen hätten, hätten sie vielleicht auch selber schon Anstalten gemacht, zu versuchen zu ermitteln, wer das Medium herausgibt. Das ist ja aber nie passiert.
Ja, jetzt ist das ja nicht das erste Medium, was quasi verboten wird. In der Geschichte der Bundesrepublik gab es zahlreiche emanzipatorische Medien, die Probleme hatten. Ich hatte spaßeshalber auch nochmal in einer alten Konkret von Januar 1990 geguckt, wo ein breites Redaktionsgespräch mit der Zeitung Radikal drin war. Davor hatten aber auch schon andere linke Medien ja Probleme. Und damals gab es ja auch eine Solidarisierung mit der Radikal. Zum Beispiel, wie siehst denn du das so in der Geschichte linker Medien? Wie wichtig ist da diese Solidarisierung und wie steht es damit heutzutage?
Ja, das finde ich ist ein deutlicher Unterschied. Also bei den Angriffen auf die Radikal, da gab es dann beispielsweise, dass Leute eine Dokumentation der kriminalisierten Texte herausgegeben haben, dass sich Leute gefunden hatten, die aus Solidarität Radikal mit rausgegeben hatten. Also es gab dann eine faktische Redaktion und es gab mehr oder minder reputierliche Herausgeberin. Das wäre meines Erachtens eine Sache, die hätte auch im Fall von links unten passieren sollen. Wir hatten das mit unserem Blog so ein bisschen versucht gehabt. Wir hatten halt unsere eigenen Texte wieder veröffentlicht und hatten auch aufgerufen, dass andere Leute, die problemlos ihre Texte wieder veröffentlichen können, weil sie halt nicht über eine militante Aktion, die sie selber gemacht haben, berichtet haben, sondern weil sie über eine Demo berichtet haben oder einen theoretischen Text geschrieben haben oder sowas, dass die auch ihre Texte wieder veröffentlichen sollen, um die pluralistische Breite von links unten deutlich zu machen. Das wurde ja leider nicht so viel außer von der Gefangenengewerkschaft aufgegriffen und dann auch erst, nachdem wir unser Ermittlungsverfahren am Hals hatten, dass vermisse ich eigentlich sehr stark dieses Bereitschaft mit einem Medium, was man gelesen hat, worin man vielleicht selber geschrieben hat, was man vielleicht auch nicht regelmäßig gelesen hat und wo man nicht drin geschrieben hat, wo man aber trotzdem findet, das ist eine Sache, die gehört zu einem politischen Pluralismus und zur Pressefreiheit dazu. Da finde ich, wäre es nötig, dass sich da viel mehr Leute praktisch zu verhalten. Und zu dem Unterschied zwischen früheren Angriffen auf linke Medien und dem Angriff auf links unten würde ich gerne noch erklären. Diese anderen Angriffe, also vor allem in Bezug auf Szene-Linke in den 70er, 80er, 90er Jahren, die liefen alle über das Strafrecht. Da wurden Leute entweder konkrete Artikel zum Vorwurf gemacht, dass da zu Straftaten aufgerufen worden sei, dass da für die RAF-Werbung gemacht worden sei oder solche Dinge. Da wurden dann halt auch öfter schon mal die Herausgeberin und nicht die eigentlichen Autorinnen, teilweise sogar Druckerinnen, strafrechtlich kriminalisiert. Aber es wurde nie das zukünftige Erscheinen beispielsweise der Radikal verboten. Das wäre vielleicht auch ein bisschen witzlos gewesen, weil die halt ja clandestin nach den ersten strafrechtlichen Angriffen vertrieben worden ist. Also der Staat hätte nicht viel davon, aber es ist auch so ein bisschen und das ist halt ganz anders, also zumindest so wie die Verbotsverfügung bezüglich links unten formuliert war und wie das Innenministerium das seinerzeit ja auch in der Presseerklärung formuliert hat. Es wird die Internetplattform auf der Grundlage des Vereinsgesetzes verboten. So eine Konstruktion gab es früher nicht. Es wird auf der Grundlage des Vereinsgesetzes eine gedruckte Zeitung verboten. Das Einzige, was es mal wirklich als Zeitungsverbot gab, das gehörte aber auch noch zu der Kommunistinnenverfolgung in den 60er Jahren, da scheinen Polizeibehörden versucht zu haben, auf ganz normalem, also allgemeinem Polizeirecht, Sicherheits- und Ordnungsrecht, wo ansonsten halt andere Sachen mit verfolgt werden, da Zeitungen zu verbieten. Zwei Zeitungen scheint sich da nicht gegen gewehrt zu haben. Eine dritte Zeitung hatte geklagt von dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf und die waren damit erfolgreich mit ihrer Klage. Da hatte das Verwaltungsgericht in Düsseldorf entschieden gehabt, dass auch wenn die KPD jetzt vom Bundesverfassungsgericht verboten worden ist und auch wenn es verboten ist, bestimmte organisierte Nachfolgestrukturen zu bilden in Bezug auf die Leute, die diese Zeitung herausgegeben haben. Das Bundesverfassungsgericht, das Einzige wäre, dass den Leuten, die diese Zeitung in Düsseldorf, die ist, glaube ich, die Freie Meinung, herausgegeben haben, entscheiden müsste, dass die ihre Pressefreiheit als Person verlieren und nicht mehr berechtigt sind, Zeitungen herauszugeben. Und das wäre auch mein Argument in Bezug auf links unten, selbst wenn man sagen würde, dass die Herausgeberin seien tatsächlich ein Verein gewesen, dieser Verein sei tatsächlich verboten worden, dann müsste selbst in Bezug auf die Leute, die diese Struktur gebildet hatten bis zum Verbot, damit denen als Person verboten werden kann, weiterhin journalistisch tätig zu sein, die Grundrechte entzogen werden und entsprechend natürlich auf andere Leute, die einfach den Zeitungsnamen weiter benutzen wollen, das journalistische Konzept fortzusetzen. Für so eine Vorstellung, wie es das Bundesinnenministerium zumindest in der Verbotsverfügung hatte, wir verbieten eine Internetplattform auf der Grundlage des Vereinsgesetzes, gibt es in der Bundesrepublik bisher überhaupt keine juristische Grundlage.
Ja, wie geht's weiter in der Gegenwart? Auch emanzipatorische Bewegungen wie Ende Gelände haben ja in die Media genutzt, nutzen aber auch eben eine Vielzahl von anderen Internetpräsenzen, Blogs zum Beispiel oder Twitter oder auch ja eigene Seiten. Dann aber andererseits ist es ja auch vielleicht ein Problem, wenn man sich auf so Instanzen wie Twitter dann verlässt, oder? Wie siehst du die Zukunft linksradikalen medialen Wirkens?
Ja, ich habe zwar auch einen Facebook- und einen Twitter-Account, wobei ich Facebook mittlerweile auch völlig schlecht zu handhaben finde. Von Twitter habe ich ein bisschen besseren Eindruck, obwohl das eigentlich so von der Kürze, mit der man da schreiben muss, nicht so ganz mein Ding ist, aber es ist halt schon ein bisschen eher auf politische Themen und Nachrichten fokussiert und auch in meinen Augen besser strukturiert. Trotzdem würde ich sagen, ist politischer Aktivismus immer schlicht bedient, wenn er sich darauf verlässt, in von internationalen Konzernen geführten Medien ausschließlich zu publizieren. Ich finde nicht, dass man die auch nutzt, aber sich darauf zu verlassen und deshalb vielleicht auch so das Verbot von links unten ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen, sich zu denken, naja, in die Media, das war halt mal was so in der Zeit vor Facebook und Twitter und jetzt liefert uns das Kapital das alles frei Haus, was wir brauchen. Das ist, glaube ich, ein bisschen blauäugig und da wird unterschätzt, was so ein Verbot wie von links unten bedeutet. Weil ja auch auf Facebook und Twitter nehmen ja Löschungen vor. Der Staat versucht ja auch immer stärker, die Social Media Anbieter da in die Pflicht zu nehmen, sogar schon bevor der Staat selber aktiv wird, anstelle des Staates Sachen zu löschen, das muss man ja auch mal im Auge behalten. Es wurde ja in Bezug auf diese Urheberrechtsreform Anfang des letzten Jahres sehr stark über diesen Upload-Filter diskutiert. Wenn man erstmal diese Algorithmen geschrieben hat und die einsendet, dann kann man die ja auch so schreiben, dass die nicht nur Sachen, die Copyright verletzen, ausfiltern, sondern man könnte damit auch Sachen nach bestimmten politischen Kriterien ausfiltern. Das heißt, wenn diese Entwicklung weitergehen würde, dann würden quasi private Leute, große Unternehmen natürlich vor allem, weil die viele Leute haben, die das da für die Accounts nutzen und lesen, die würden dann quasi vom Staat zu zwangsweise beliehenen Zensurunternehmern gemacht. Und ja, das sollte man im Auge behalten. Und denke ich, insofern ist es wichtig, dass Leute sich um eigene linke Medien kümmern und das nicht auf die gleiche Schulter nehmen.
Ja, neben der medialen Wirklichkeit gibt es ja auch noch die wirkliche Wirklichkeit, die unmittelbare Wirklichkeit, in der auch eine Kundgebung am 29. Januar hier in Leipzig stattfinden wird. Und auch am 25.01. ist eine Demo geplant. Wie wichtig ist dann vielleicht die wirkliche Wirklichkeit für so Solidarität?
Ja, ich finde, gut, wenn die Demo groß wird, auch da bin ich ein bisschen skeptisch. Also es war natürlich so, dass dadurch, dass die mündliche Verhandlung nicht mit so viel zeitlichen Vorlauf bekannt gegeben worden ist, jetzt auch nicht so viel Zeit für die Mobilisierung. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich mit der Solidaritätsarbeit, wie die gelaufen ist, ein bisschen unzufrieden. Meines Erachtens wäre das viel früher nötig gewesen, dass sich ein bundesweiter Soli-Kreis zusammenfindet, dass auch versucht wird, über originäre Szenegruppen hinaus Leute für diese Bündnisarbeit, für die Soli-Arbeit anzusprechen, sodass es nicht unbedingt nötig ist, dass man sich mit der inhaltlichen Linie von links unten hundertprozentig, das mache ich ja hundertprozentig auch nicht, sondern dass Leute einfach sagen, so, ich sehe da vieles anders oder ich sehe sogar das meiste anders, aber trotzdem finde ich, dass so eine Zeitung erscheinen darf. Solche Leute hätten meines Erachtens viel stärker auch von einem größeren Szenespektrum getragen und nicht nur von einzelnen Leuten oder Gruppen, die sich darum bemüht haben, versucht werden anzusprechen und auch zu gucken, dass man mit so einem politischen Spektrum, das ist natürlich vielleicht kleiner, als es noch in den 80er oder frühen 90er Jahren war, aber mit solche Leute anzusprechen und zu versuchen, dass man mit denen auch eine Konzeption der Demo findet, wo die sich angesprochen fühlen, wo sie mit aufrufen, wo sie hinkommen, wo sie Redebeiträge mithalten. Und es gab ja auch nach dem Links-Unten-Verbot im August 2017, es gab ja zumindest von Reporter ohne Grenzen eine Presseerklärung, wo sie es kritisiert haben. Es gab einzelne Grünen und Linksparteipolitiker, die das kritisiert haben. Es gab dann im vergangenen Jahr eine ausführliche juristische Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu dem Verbot. Also ich würde nicht sagen, dass es einfach nicht möglich ist, Leute anzusprechen, sondern es gibt auch noch jenseits von Szenestrukturen Leute, mit denen man reden kann, die für vernünftige Sachen anzusprechen sind. Und ja.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Detlef Georgia Schulze, Journalist und Aktivist aus Berlin. Und du hast auch einen Blog, oder?
Ja, die aktuelle Variante von dem Blog lautet TAP, also TAP 2 Folge.blogsport.eu und TAP, TAP steht für Theorie als Praxis.